Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Heute mit dem Philipp in München und dem Timo in Hamburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend allerseits.
Timo, die Saison ist um. Der letzte Doubleheader liegt hinter uns. Wir machen hier unsere 40. Episode und in dieser Saison zum letzten Mal live. Also es gibt ein paar lachende und ein paar weinende Augen, würde ich sagen, oder? Wie fühlst du dich so heute?
Halleluja. Ja, so geht's mir auch. Also ich bin irgendwie, ich habe es noch nicht so richtig abgeschlossen mit der Saison. Ich meine, bei uns läuft es natürlich auch noch ein bisschen. Wir sind ja noch mitten in den Nachberichten sozusagen, jetzt die ganze Woche und ich denke mal auch nächste Woche noch, bis man so dann alle finalen Zahlen hat und dies und das. Und dann ist jetzt natürlich auch in den nächsten Wochen mal Zeit, so ein bisschen tiefer in die Analyse zu gehen, um mal zu gucken, vielleicht ein paar Sachen zu machen, zu denen man so während der Saison nicht kommt, weil einfach immer zu viel los ist. Und ja, also es fühlt sich noch nicht so richtig an wie vorbei, aber natürlich, ja, wir haben die Grassi und so weiter ja schon gut abgefeiert. Natürlich, die Ergebnisse stehen fest, die dritte Saison ist tatsächlich schon vorbei und jetzt ist offiziell Sommerpause, Saisonpause.
Ja, die müssen wir dann jetzt wieder irgendwie überbrücken mit dem guten alten Formel-E-Kasperl-Theater. Aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten,
bis der bald wieder da ist.
Genau, gut, dass der Tobi wieder da ist. Ne? Also da muss man natürlich sich auch drauf verlassen können, dass der wieder am Start ist. Fakt der Woche haben wir ja auf Halde. Das ist ja soweit schon mal alles versorgt. Aber ansonsten so seine Live-Kommentare, die spontanen, die sind natürlich jetzt, die fehlen. Ne? Macht mich auch ein bisschen traurig.
Tja, apropos Live-Kommentare.
Ja.
Wir können mal an dieser Stelle mal alle User grüßen, die gerade im Chat sind, weil, wie gewohnt, machen wir ja eine Live-Episode nach jedem Rennen. Ja. Und da gibt es ja immer den E-Pod-Chat. Und da sind auch einige schon angemeldet. Auch an dieser Stelle mal ein herzliches Hallo. Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, Fragen zu stellen zum Rennen oder eure Einschätzung abzugeben oder sowas. Da wir nur zu zweit sind heute, können wir das, glaube ich, sogar noch besser aufnehmen als sonst,
weil wir
mehrere Leute sind. Wir versuchen es
mal. Da ist es noch schwieriger, denn weil man immer abwechselnd reden muss oder gleichzeitig, da hat man gar keine Zeit, irgendwie zu gucken. Aber da schließe ich mich natürlich an. Hallo Mario, hallo Willi, hallo Christian, hallo Luca, hallo Daniel, hallo Chris.
Hallo Tobi, Timo. Hallo.
Tobi.
Hallo, Clean Electric.
Das bin ich.
Werbung.
Ja, nee, Clean das ist Electric. Gar keine Werbung. Ich habe letztes Mal, als wir Clean Electric gemacht haben, den machen wir ja immer live, habe ich mich mit...
Ehrlich?
Ja, den machen wir ja immer live. Es ist nur ein Knopfdruck, ist gar nicht so großer Aufwand, ne? Jedenfalls habe ich mich da mit Twitter angemeldet, weil ich gedacht habe, mal gucken, ob das auch cool ist. Und jetzt bin ich da irgendwie so default immer angemeldet als Clean Electric.
Ach so.
Und ich weiß gar nicht, wie ich mich wieder auslogge. Deswegen steht das jetzt da. Ist gar keine Werbung, aber ihr dürft natürlich auch gerne alle zu uns rüberkommen. Wir haben noch Platz.
Ist doch schön hier mit Bild.
Ja.
Ja.
Naja, gut.
Ja.
Phil ist überfordert, schreibt der Tobi W. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber ein bisschen stressig ist schon, ne? Wenn man denken, sprechen, vorausplanen und im Chat mitlesen muss, ist gar nicht so einfach, wie es klingt.
Ach, das kann ich auch immer nicht.
Ja. So, deswegen.
Glückwunsch zum Gewinn im Tippspiel. Oh, zum Tippspiel müssen wir nachher kommen.
Ja, das habe ich
mir auch noch gar nicht angeguckt.
Ich habe das in der Kategorie Outro, habe ich das vermerkt hier in meinen Notizen, das vergessen wir schon.
Ah, sehr gut.
Kommt ganz zum Schluss.
Perfetto. Da kannst du auch nochmal aufnehmen, TV-Zahlen. Kann ich schon mal zumindest zwei Sätze zu sagen. Ich habe die Zahlen, aber Artikel bin ich noch nicht zugekommen. Vielleicht schaffe ich es heute Abend noch. Also können wir schon mal ein bisschen anteasern.
Ich nenne die TV-Zahlen mal ganz klassisch Einschaltquoten.
Oh.
Wow, oder?
Du bist ja
ein
Revoluzzer.
Ich bin ein Thesaurus. Okay, gut, dann lass uns doch einfach mal gleich anfangen, denn wir haben uns ja so ein gewisses Ziel gesteckt. Wir wollen unter 3 Stunden bleiben und deswegen sollten wir vielleicht auch gleich loslegen. Lass uns doch gleich mal fokussieren auf den Samstag. Alles begann damit, dass der Kollege Buemi ein kleines Problem hatte im Training mit der Schikane. War es nicht so? So war es doch.
Ein kleines Problem ist gut.
Ja, da ist er übel
eingeschlagen. Ich glaube, das war einer der härtesten Crashes, die wir je in der Formel E gesehen haben. Ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht.
Ja, wenn wir von Heidfeld mal absehen, ganz am Anfang in der ersten Saison, dann...
Erstes Rennen Heidfeld, ganz klar, natürlich. Und unvergessen auch das Aufsteigen von Senna über Abts Hinterreifen in Monaco Saison 1. Oder zum Beispiel auch Senna in Putrajaya, ich glaube Saison 2 war es, wo der so mit richtig Schmackes auch in die Wand gefahren ist. Aber spätestens dann, vielleicht auch noch weiter vorne, kommt dann Buemi mit seinem Unfall im zweiten freien Training jetzt am Samstag. Die Schikane, also es gibt ja eine unheimlich lange Start- und Zielgerade, wenn man mal die Schikane ausblendet. Und wie wir das schon öfter mal in der Formel E gesehen haben, auch im Battersea Park zum Beispiel, werden da diese sogenannten Bus-Stop-Chicanes eingebaut. Also kurz rechts, dann wieder links und dann ist man quasi wieder auf der eigentlichen Geraden, um Tempo rauszunehmen. Weil einfach, ja, das geht natürlich auch auf die Akkus gut, aber auch aus Sicherheitsgründen. Will man so ein bisschen Tempo rausnehmen, bringt natürlich auch ein bisschen mehr Anspruch für die Fahrer und wie wir gesehen haben, ja, kann auch dann mal so ein Auto zerlegen. Also Fakt ist, der Ausgang der Schikane ist die schnellste Kurve der Strecke gewesen. Ich glaube 110 km/h ungefähr, je nachdem, in welchem Modus man fährt. Und da ist Buemi halt erst links so ein bisschen unglücklich an der Mauer entlang, sodass er quasi aus der Linie raus gebumpt wurde und ist dann volles Brett am Schikanenausgang halt in die Tech Pro und hat die ganze Streckenbegrenzung quasi auf der Strecke verteilt. Gott sei Dank keinen Schaden genommen. Also das Auto natürlich sehr, sehr stark, aber Buemi zum Glück nichts passiert. Da hätte auch deutlich mehr passieren können, wenn er ein bisschen frontaler eingeschlagen wäre. Aber für ihn oder generell für die Meisterschaft war das natürlich der absolut entscheidende Moment, weil sich dieser Unfall durch das ganze Wochenende eigentlich für ihn gezogen hat oder zumindest durch den wichtigen Samstag. Und dieser Fehler, wenn man so will, hat ihn dann letztlich die Meisterschaft gekostet.
Tja, was will man dazu noch sagen? Also gut, dass er der unverletzt und unbeschadet rausgekommen ist. Also soweit ich das mitbekommen habe, jedenfalls ist das ja alles gut gegangen.
Ja, glücklicherweise hat sich dann, du hast natürlich erstmal ordentlich Adrenalin im Körper nach so einem Unfall, aber er konnte gleich aussteigen und ja, man hat dann auch im Nachhinein nichts mehr gehört von irgendwelchen Unfallschäden. Manche böse Zungen mögen behaupten, der Unfall hätte die Psyche ein wenig beeinflusst. Wenn man so oft nach dem Rennen guckt, auf seine Wutwalk, wie Motorsport Total so schön getitelt hat.
Ja, da kommen wir danach da noch kommen wir, drauf.
Kommen wir das, später zu.
Das, genau, alles zu seiner
Aber Zeit. Keine körperlichen Schäden genommen. Das ist schon mal wichtig.
Ja, das ist schon mal wichtig. Jedenfalls habe ich immer wenn er dann durch diese Schikane gefahren ist, habe ich gedacht, gucken, wie er sich verhält. Ist er irgendwie langsam oder hält er mehr Abstand oder beides? Aber es ist mir nicht aufgefallen, dass ihn das irgendwie tatsächlich gestresst hätte. Zumindest dann nach ein paar Runden nicht mehr. Hat er einfach weggesteckt, als wäre nichts gewesen, ne?
Ja, zum Glück. Also natürlich hat er irgendwie, es gab ja im Vorfeld diese Psychospielchen da zwischen Degassi und Buemi, wo wir auch einen ausführlichen Artikel zu hatten. Beide haben sich ja über Motorsport.com so ein bisschen das Herz ausgeschüttet über den anderen, dass das ja alles nicht geht. Und so ein bisschen psychologische Kriegsführung eben. Degassi hat gesagt, Buemi kommt mit Druck nicht zurecht. Und nach diesem Unfall hat natürlich alle Welt gedacht, Mensch, der hat recht. Und Buemi hat das natürlich dann selbst auch irgendwo immer im Hinterkopf. Und dann lief es einfach überhaupt nicht mehr. Da war einfach der Wurm drin. Ja. Viel Pech, aber eben auch nicht so ganz die Nerven beisammen. Der gute Schweizer.
Ja, das ist ja auch alles nicht so einfach. Da ist natürlich viel Druck, auch gerade dann am letzten Wochenende. Und wenn du dann das New York Doubleheader-Wochenende nicht da warst und so, das ist natürlich dann, das hätte sich sicherlich auch bequemer vorstellen können, irgendwie das Ganze. Naja, gut, dann schauen wir noch mal weiter. Also im Training ist, soweit ich mich erinnere, jetzt sonst nichts Spektakuläres irgendwie vorgefallen. Können wir uns dann gleich weiter begeben zum Qualifying, oder?
Ja, können wir eigentlich Buemi gleich abfeiern. Also ich habe ihn auch im Ticker entsprechend abgefeiert, weil er direkt, glücklicherweise konnte er ja mit dem zweiten Auto fahren, ne? Wie damals Schumi im Tika. Gibt es ja in der Formel das zweite Auto, was natürlich in diesem Fall Gold wert war, weil er so am Qualifying teilnehmen konnte und hatte gleich so die Nerven beisammen wieder, dass er auch durch diese Schikane, wo man natürlich dann ja, mit einem anderen Mindset durchfährt, immer gut durchgekommen ist. Er hat sich dann in der Gruppenphase den zweiten Platz erstmal zwischenzeitlich geholt, also in die Superpole eingezogen und da dann wieder mal Zweiter. Lediglich sein großer Rivale Degassi war schneller, also ja, da quasi eigentlich Startplatz 2 im Rennen.
Ja, zunächst mal. Ja, ich meine, das Rennen ist ja auch dann erstmal gefahren. Ja. Also ich fand ja die Superpole ganz ansprechend. Ging ja, wenn ich mich nicht irre, los mit Prost, der eine Zeit vorlegt und Rosenquist, der dann schneller war und Sarase, der dann schneller war und Buemi, der dann schneller war und Degassi, der dann schneller war. Das war dann irgendwie schon auch nett, wie dann sie sich jedes Mal um ein bisschen weniger Vorsprung dann überboten haben. War schon ganz hübsch anzusehen, irgendwie. Und Startaufstellung. Cool halt.
Vielleicht noch kurz ein Wort zu Degassi. fand ich unheimlich krass. Also ich hätte nie gedacht, nach dem New York-Wochenende war die Grassi ja oder generell das Team Abt einfach von der Pace her irgendwo im Nirgendwo, im Mittelfeld, gerade was Quali-Pace anging. Und dann ballert der da einfach mal in so einer Drucksituation die Pole hin am Samstag. Das fand ich wirklich beeindruckend. Auch so viel schneller als Abt. Und dass er ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er im Rennen immer extrem stark ist und im Qualifying jetzt zumindest kein Gott. Aber was er da auf die Straße gebracht hat, das war echt aller Ehren wert. Somit Startplatz 1 und wir kommen zum Grid.
Komm zum Grid. Erzähl mal. Wie war es denn auf dem Grid, Timo?
Och, ja, ich war nicht da. Du.
Ach, schade. Wieder nicht da.
Diesmal nicht, nee. Auf dem Grid war ganz schön viel Jaguar vorne dabei. Platz 6 und 7 für Evans und Carroll. Mhm. Also das beste Quali-Ergebnis der ganzen Saison für die beiden. Ansonsten, ja, beide Tachitas in der Super Bowl. Sarrazin Zweiter, oder nee, nicht in der Super Bowl, aber in den Top 5 Startplätzen. Sarrazin Zweiter. Wern ist dann aufgerückt auf Platz 5, weil Kollege Buemi Batteriewechsel vornehmen lassen musste und ist dadurch 10 Plätze nach hinten versetzt worden. Ist also letztlich dann von Position 12 ins Rennen gegangen und dadurch alle dazwischen halt einen Platz vorgerückt.
Ja, alles keine das Dinge, heißt, die seine Meisterschaftsavancen jetzt befördert hätten, ne?
Gar nicht. Natürlich Folge des Unfalls, also das Auto hat es ja so zerlegt, dass auch die Batterie hinüber war und eben getauscht werden musste, wie ganz viele andere Teile am Auto. Das Auto musste eigentlich quasi komplett neu aufgebaut werden. Und da im Rennen ja dann auch wirklich beide Autos zum Einsatz kommen, natürlich logisch diese Strafe für den Tausch. Deswegen nur Startplatz 12, während die Grassi damals noch mit 10 Punkten Rückstand dann als Erster ins Rennen gegangen ist.
Ja, gute Voraussetzung für den damals noch auf Platz 2 befindlichen Kollegen, ne? Und wir hatten Fanboost, Timo.
Mensch.
Die Grassi.
Wollen wir mal raten?
Ja, ich rate mal, die Grassi.
Richtig.
Vielleicht auch Buemi.
Richtig.
Und jetzt muss man natürlich ganz hart nachdenken, Abt oder Wern? Ich sag mal Wern.
Richtig.
Ich bin so klug.
Erst ein zweiter in der Saison.
Ja, deswegen hätte ich ja auch, tippt man ja normalerweise auf Abt auch, ne?
Ausnahmsweise mal nicht Abt.
Ja, weiß auch nicht, was da losgegangen ist.
Hat er sich natürlich am Sonntag dann wiedergeholt.
Ja, genau, aber am Sonntag sind wir ja noch nicht, ne?
Nee.
Genau, also letzten Endes war es dann natürlich von den Voraussetzungen her so, dass es für Buemi natürlich jetzt wieder eine Aufholjagd werden musste. Und zum Zeitpunkt nach der Super Bowl und so weiter jetzt auch noch nicht klar war, inwiefern sein Auto wieder einsatzbereit wird nach dem Unfall. Ne? Also es war ja da auch noch nicht klar, ob das alles so einwandfrei dann zum Einsatz kommen kann. Und mehr als die zwei Autos hat man ja dann auch nicht. Da musste also jetzt unter Druck dran gearbeitet werden, dass er dann zum Autowechsel auch in den Auto wechseln kann. Das wäre sonst schlecht gelaufen, fürchte ich.
Ja, das war mal richtig knapp. Die haben ja, wie gesagt, das Auto ganz neu aufgebaut und sind dann, ich glaube, es war, weiß nicht, 2 Minuten vor 4 Ortszeit, also 2 Minuten vor dem Start oder 4 Minuten vor dem Start oder sowas in der Richtung, sind dann 2 Ingenieure, haben das Auto dann halt zumindest mal aus der Box rausgeschoben, weil das zu dieser Zeit dann eben auch irgendwo, ja, dann stehen muss fürs Rennen. Und haben das halt wirklich gerade so auf die letzte Minute hingekriegt. Dann der nächste große Fauxpas, der sich daraus ergeben hat und letztlich natürlich auch dann auf den Unfall zurückzuführen ist, dass die keine Zeit hatten mehr, das Auto zu wiegen und in dieser Hetze irgendwie verpasst haben oder das Gewicht nicht so richtig im Blick hatten, wodurch das Auto dann insgesamt 4 Kilo tatsächlich zu leicht war. Und Renault hat ja sowieso schon das leichteste Auto. Von daher waren die dann halt deutlich langsamer, deutlich
schneller,
leichter und dadurch deutlich schneller im Rennen.
Genau, und das Ding ist halt, ich meine, da musst du schon ein paar Teile auch vergessen, ne? Die da vorher drin gewesen sind. Naja, gut.
Aber, ja. Wir kriegen gerade den Hinweis aus dem Chat, dass laut Drio, also Jean-Paul Drio ist ja der Teamchef von Edams, dass die tatsächlich noch 3 Kilo Ballast reingepackt haben ins Auto, aber tja.
Und dann immer noch viel zu leicht.
Dann immer noch viel zu leicht. Ist schon ein leichtes Auto.
Ja, schon verrückt. Ja, aber im Rennen ist das jetzt gar nicht so aufgefallen, denn dass der Buemi von hinten durchs Feld fliegt, das hat man ja nicht erst einmal gesehen. Da hat man sich jetzt erstmal gar nichts dabei gedacht, ne?
Nee.
Also ich jedenfalls nicht. Ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, Alter, das ist so krass, wie der das immer macht. Das ist echt beeindruckend. Und im Nachhinein hat sich das dann so ein bisschen relativiert. Naja, gut.
Ja, na gut, der hätte sich auch so nach vorne gekämpft. So ist es nicht.
Ja, nee, klar.
Also aber klar, das hat er oft genug gezeigt, dass er das kann. Naja, und letztlich dann, gut, was bleibt zu sagen? Die Grassi, also im Rennen jetzt,
ja.
Die Grassi hat das sehr souverän nach Hause gebracht, seinen Sieg geholt und damit den Vorsprung erstmal verkürzt. Hat tatsächlich dann jetzt diese 28 Punkte am Samstag geholt, also viel mehr ging nicht. 29 ist ja das Maximum, hätte er jetzt noch die schnellste Runde geholt. Dann wieder ganz stark die beiden Tachitas. Jean-Éric Vergne und Sarrazin, beide auf dem Podium. Also man muss aber so sagen, ganz starkes Finish irgendwie, die letzten Rennen jetzt für Tachita.
Mhm.
Doppelpodium, dann am Sonntag hat Vergne ja sogar gewonnen, da kommen wir gleich noch zu. Und dann Daniel Abt auf Platz 4. Also auch stark. Ich finde sowieso, Abt hat ein richtig starkes Wochenende gezeigt.
Mhm.
Generell von der Pace her die letzten Rennen immer richtig gut dabei gewesen. Die Grassi fährt natürlich schon irgendwo in einer eigenen Liga. Aber Abt hat echt bewiesen, dass er auch die Pace hat und richtig Gas geben kann und natürlich ein enorm wichtiger Teamkollege sein kann.
Ansonsten gab es im Rennen eigentlich nur die Problematik mit Heidi und ich glaube die Wall, die doch da in eine Kollision geraten sind. Und ich hatte so diesen Moment, weißt du, ich sitze ja hier immer und sag immer, ja, die könnten ruhig ein bisschen weitsichtiger sein und so ein bisschen entspannter, so wie der Heidfeld, der einfach da ganz abgeklärt rangeht und immer alles entspannt löst. Ja. Und jetzt, das war irgendwie Runde 14, 15 oder was, da ging nämlich diese Kollision Heidfeld und Duval vonstatten und da habe ich noch gedacht, was macht jetzt der Heidi da? Der kommt halt da jetzt gerade so übermütig her, wie man ihn eigentlich gar nicht kennt. Also keine Ahnung, was da war. Jedenfalls habe ich mich wirklich gewundert. Er hat halt das wieder mit mehr Weitsicht lösen können, aber jetzt hätte Duval da auch ein bisschen mehr Platz lassen können. Jedenfalls ist es dann so ausgegangen, dass, wenn ich mich recht erinnere, dem Heidfeld die Radaufhängung vorne gebrochen ist und dann stand das Auto ganz doof und dann gab es Full Course Yellow.
Mhm. Also ja, eigentlich gar nicht so eine typische Aktion für Heidfeld, ja, weil er ja eher der weitsichtige Fahrer ist. Aber ich habe das im ersten Moment habe ich es gesehen wie du, dass es gut war, ein Angriff, war ein mutiger Angriff und letztlich halt irgendwie ja, sind sie halt aneinander geraten. Wenn man dann die Wiederholung aber gesehen hat, hat man auch gesehen, dass Heidfeld wirklich halt die Kurve gehört hat. Also dass er daneben beziehungsweise sogar noch weiter vor war zwischenzeitlich und damit gehört ihm die Innenseite der Kurve und Duval muss da halt Platz lassen.
Ja.
Und Duval, was wir jetzt ja auch beispielsweise auch in New York mit D'Ambrosio gesehen haben, der hält schon dagegen und manchmal auch ein bisschen, wo du denkst, das ist jetzt aber offensichtlich eigentlich, dass das nicht klappen kann.
Ja, genau. Und dann gegen Teamkollegen ist dann natürlich nochmal extra doof. Also
ja.
Entwickelt sich zu so einem kleinen Wern auch manchmal, habe ich das Gefühl. Eher mal mit
Franzosen.
Lieber mal mit der Brechstange, wird schon gut gehen. Und wenn nicht, kann ich immer noch schimpfen, Nerde. Ja, gut. Jedenfalls war das dann Heidis aus, was ein bisschen schade war.
Ja, das Ende für Heidi. Duval wurde dann bestraft von der Rennleitung.
Ja.
Mit einer Durchfahrtsstrafe.
Genau, und der Rosi hat dann für Mahindra immerhin noch Platz 9 geholt, was jetzt auch nicht so richtig prickelnd war. Da waren doch die anderen besser unterwegs, eben allen voran die Abts und die Tachitas, die haben halt jedenfalls den besseren Samstag irgendwie hinter sich gebracht.
Mhm. Auch stark, Evans als Siebter. Freins hat sich ganz kurz vor Schluss noch in die Top 10 gemogelt auf Platz 8, auch ein starkes Rennen. Auch zu Freins müssen wir sagen, starke Saison eigentlich. Also mit diesem unterlegenen Auto, da war eigentlich nicht so richtig viel möglich, was man ja auch an Felix da Costa gesehen hat, der die ganze Saison über, der hat im ersten Rennen 10 Punkte geholt und danach nichts mehr.
Mhm.
Keinen einzigen Zähler. Und wir werden das dann uns mal die Qualifying-Bilanz und sowas nochmal genau angucken in den nächsten Wochen. Aber Felix da Costa letztlich auf Platz 20 in der Meisterschaft, Freins 13. Der hat halt wirklich insgesamt 24 Punkte statt 10 geholt und wirklich relativ konstant. Also ja, hatte jetzt keinen Highlight mit 10 Punkten dabei, aber immerhin 2x8 Punkte und dann in den letzten 4 Rennen 3x in die Punkte gefahren. Also ich finde, der hat schon eine echte Visitenkarte abgegeben.
Ja.
Weil ja so ein bisschen die Gerüchte auch rumgehen, dass er möglicherweise kein Cockpit kriegt im nächsten Jahr bei Andretti, aber da werden wir auch nochmal eine Analyse zu machen und dann nochmal ein bisschen ihm den Rücken stärken in der Öffentlichkeit.
Ja, das wird wahrscheinlich den Unterschied ausmachen. Das ist wie die Audioplakate, die den Nepri nach München geholt haben. Wir kriegen das schon hin.
Richtig.
Richtig. Ja, und dann spannend fand ich, war es nochmal kurz vor Schluss, Runde 34, 35, wo während Andy Grassi klebte und Buemi an Sarrazin klebte, da haben sie schon tatsächlich irgendwie die letzten zwei Runden nochmal alles versucht, um irgendwie vorbeizukommen. Buemi hat es halt wie so oft mit lautem Fluchen am Funk versucht, hat wie auch meistens nicht geholfen. Und ja, letzten Endes ging es so aus, dass die Grassi vor Wern und Sarrazin gewonnen hat. Also schön das eben schon erwähnte Doppelpodium für Tecita. Und für den Moment Buemi furios auf Platz 4 hervorgefahren ist von 12. Und was war dahinter? Abt, Bird, Prost, Evans. Ja, Evans hast du ja schon erwähnt. Mit dem Jaguar auch relativ weit vorne unterwegs. Soweit ganz hübsch. Und dann kam es zu dieser ja, wie soll ich sagen, berüchtigten, sagenumwobenen, ja genau, erstmal die Schimpferei am Funk natürlich und dann ging halt Wimmy Wood entbrannt die Boxengasse runter und wen hat er getroffen? Den Da Costa oder war es Freins? Einer von den Andretti's jedenfalls.
Da Costa, ja.
Genau, einer von den Andretti's jedenfalls und hat ihn einfach da lautstark zusammengeschissen. Aber so richtig. Und ich hab überhaupt nicht verstanden, was eigentlich passiert sein sollte.
Felix Da Costa auch nicht.
Ja, er hat dann nur geguckt, was willst du?
Oh, that was me. I'm sure it was you.
Ja, genau. Dann immer, ja, the start, right from the start. Und dann, bla, keine Ahnung, irgendwas mit schmutziger Typ und so. Also wirklich.
Das war dann ab später,
ja, genau. Dann kam irgendwie, dann war die Da Costa-Phase zu Ende. Dann kam noch so ein Interviewer, der ihm dann eiskalt das Mikro ins Gesicht gehalten und Fragen gestellt hat, wo ich auch gedacht habe, so Eier musst du auch erstmal haben als Reporter.
Ja, Mark Priestley, ey.
Genau, dass du da jetzt einfach so hinrennst und jetzt, ja, ich spreche jetzt mit dem, ist mir egal, ob du schlechte Laune hast. So. Und dann ist es dann Buemi noch auf abgestoßen. Und da ging es halt dann auch nochmal richtig zur Sache. Und also das war schon beeindruckend. Der ist jetzt, also am Funk flucht er ja viel, aber ansonsten macht er auf mich ja eher so einen besonderen Eindruck. Also das war schon sehr unterhaltsam.
Vollkommen in die Fassung verloren. Ja, Buemi ist ja so ein, also jetzt wirklich so ein sympathischer Typ. Ich habe mit ihm ja schon ein paar Interviews geführt und der ist so nett einfach und erklärt und nimmt sich Zeit und so weiter und so fort und ist ja auch so in der Öffentlichkeit eigentlich ein total zurückhaltender. Mhm. Und da hat er halt einfach echt vollkommen die Nerven verloren. Aber auch verständlich. Ich meine, du hast halt diesen Unfall da im zweiten freien Training und danach geht einfach nichts mehr. Und du kommst aus diesem Abwärtsstrudel nicht mehr raus und dann verkackst du da das Rennen dermaßen. Teilweise auch wieder mit ein bisschen Pech, klar. Aber das war's dann halt. Also er war sich natürlich auch bewusst, jetzt wird das ganz, ganz schwer mit der Meisterschaft. Und hat dann, er musste ja dann als Zwölfter halt relativ ziemlich genau im Mittelfeld starten und hatte dann eben so ein bisschen Kontakt mit einem der Andrettis, wo er erst dachte, es wäre Felix Da Costa. I'm sure it was you.
Ja, genau.
Dann hat er den halt zugetextet. Felix Da Costa hat nur so verwirrt geguckt. Ja, aber nee. Naja, und dann hat er den wahren Schuldigen gefunden, Freins, der einfach ein total cooler Typ ist. So von den Reaktionen her, dann einfach nur gesagt, ja, dann du hast die Wahl. Entweder ich steche halt rein in die Kurve oder aber ich fahre dir den Frontflügel ab. You can choose. So.
Köstlich.
Gut. Und dann, als das Thema dann durch war, ja, wie gesagt, dieses Interview kurz zwischendurch, wo er ja dann auch ins Mikro nichts gesagt hat, das fand ich auch grenzwertig. Also klar, du kriegst als Journalist in solchen Situationen natürlich die krassesten Aussagen, wenn du richtig emotionalen Gesprächspartner hast. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte da zurückgesteckt an Priestleys Stelle und hätte dem ein bisschen ich meine, es ist klar, wenn du in so ein Interview gehst, du versaust dem jetzt auch mit so ein bisschen den Ruf. Natürlich macht er das selber und er kann sich benehmen und es ist auch deine Aufgabe als Journalist. Aber so wie er gefragt hat, das war schon sehr nochmal ein bisschen provokanter, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, er hat sich ja sowieso dann zurückgehalten und nicht noch in die Kamera geflucht oder so, aber dann kam ja Daniel Abt und die Sirenen im Hintergrund dröhnten schon. Dann Denn den Vorfall hatten wir ja noch gar nicht besprochen gerade. Nee. Es gab ja diese Szene in der Boxengasse mit Abt und Buemi.
Stimmt.
Sehr kontroverse Szene. Also wir hatten Full Course Yellow und dann sind halt viele Fahrer an die Box gegangen. Logischerweise, weil man da weniger Zeit verliert. Buemi war zu seinem großen Unglück halt direkt hinter Abt. Und Abt hat dann in der Boxengasse offensichtlich sehr langsam gemacht. Also ich weiß nicht, ich kenne die Zeiten nicht. Vielleicht, ich schiele mal so ein bisschen auf den Chat in Richtung Tobi zum Beispiel, der solche Sachen ja oft weiß.
Ja, ich weiß es nicht.
Wie lange er genau in der Boxengasse gebraucht hat. Auf jeden Fall sah es so aus, als hätte Daniel Abt halt sehr langsam gemacht. Und Buemi hat sich auch beschwert wie so ein Tier mit Fuchteln hin und her.
Ja.
Wir kriegen gerade die Info aus dem Chat. Mindestgeschwindigkeit 48 km/h. Höchstgeschwindigkeit übrigens 50, also ist jetzt nicht so viel Spielraum.
Genau.
Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch nicht verlangsamt. Auf jeden Fall hat Buemi geflucht wie so ein Rohrspatz. Ist dann zum Autowechsel und dann beim Losfahren eigentlich ganz klar ein Unsafe Release.
Mhm. Von Buemi.
Also da gibt es eigentlich auch nicht viel zu diskutieren. Also für sowas haben andere Fahrer halt Durchfahrtsstrafen schon gekriegt.
Ja, das hat mich auch gewundert, dass da nichts kam. Das war ehrlich gesagt schon eindeutig.
Ich glaube, es lag einfach an den Umständen, dass halt gerade generell irgendwie alles drunter und drüber ging. Mhm. Auf jeden Fall, Buemi halt Abt überholt beim Fahrzeugwechsel, gerade so. Und dann rausgefahren, bisschen beschleunigt und Abt dann richtig beschleunigt.
Ja, ist immer ordentlich ins Heck gefahren.
So ins Heck gefahren und es sah auch jetzt aus, also Formel E bremst nicht so stark wie Formel 1, aber eigentlich hast du schon ein bisschen mehr Bremsleistung, glaube ich. Und es sah jetzt aus, als wäre er nicht nur dem hinten reingerutscht, sondern hätte das mit Absicht gemacht. Hm. Also so ist meine Einschätzung, meine persönliche.
Habe ich auch so.
Will nicht sagen, dass es so war, aber ich habe in dem Moment gedacht, das hat er jetzt nicht gemacht. Das war wie Vettel in Baku.
Ich habe es auch so empfunden. Erstmal die Meckerei von Buemi hinter Abt hat dann wahrscheinlich Abt schon genervt und dann, dass er ihm dann auch noch vor das Auto gefahren ist am Boxenausgang, hat ihn dann genervt und er hatte ihm einfach nach meinem Empfinden, sehe ich so wie du, einfach eine verpasst von hinten. Und Buemi hätte zu dem Zeitpunkt auch nicht rausgelassen werden dürfen aus seiner Box.
Ja, und mal davon abgesehen, hätten beide halt nicht beschleunigen dürfen. Also, wenn ich mich nicht täusche, ist bei Full Course Yellow sowieso auch 50 km/h. Sprich, die gleiche Geschwindigkeitsbegrenzung wie in der Box. Das heißt, die hätten eigentlich überhaupt nicht beschleunigen dürfen beim Losfahren. Und haben ja nun beide gemacht, also hätten eigentlich beide auch eine Strafe dafür kriegen können. Wirklich so eine komplexe Situation mit so vielen verschiedenen Facetten.
Wollte dann die Rennleitung jetzt nichts falsch machen, was irgendwie den Ausgang beeinflusst hätte wahrscheinlich.
Ja, hätten natürlich groß Einfluss nehmen können auf die Meisterschaft. Sie haben sich jetzt vornehm zurückgehalten, sagen wir es mal so, ob das gut war, sei dahingestellt. Letztlich hat sich die Situation dann so ein bisschen entspannt, weil Buemi ja vorbei war und dieser Rempler von Ab dann,
Auge um Auge und so, ne? Naja, gut.
Ja,
am Ende
sind wir zurück bei der Diskussion, als die beiden dann verbal miteinander kämpften.
Ja, genau.
Und sich das eben gegenseitig genau diese Sachen an den Kopf geworfen haben. Abt sei zu langsam gewesen und hätte gerammt und Buemi hätte einen Safe Release gehabt und das hatte ihn dann völlig aus der Fassung gebracht und dann hat er sich nur irgendwie mit den Worten dann irgendwie dirty, dirty man, dirty verabschiedet. Also, du dreckiger Abt, du.
Du bist ein schmutziger Typ.
Ja, und dann währenddessen scholl im Hintergrund die Nationalhymne für Di Grassi, der da eben sein Meisterstück abgeliefert hat am Samstag.
Mhm. So weit, so fein. Und dann kam später nach dem Rennen, nachdem wir gedacht haben, was für ein Tag und morgen wird es spannend, denn wenn wir kurz mal auf die Tabelle blicken, wie sie war nach dem Rennen, dann hatten wir ja Di Grassi mit 175 Punkten vor Buemi mit 169 Punkten. Das heißt, bist du noch da, Timo? Ich höre gar nichts mehr.
Ja,
ist noch da. Ja, dann ist ja gut, ich war kurz verwirrt, weil es so still war. Normalerweise höre ich dich ja beim Denken immer, ne?
Das rattert dann immer so.
Und dann hatten wir ja Di Grassi 175, Buemi 169, da wäre ja jetzt eigentlich alles offen gewesen am Sonntag, ne? Da wäre noch wäre noch alles drin gewesen, wenn man dann sich nicht, wie du schon erwähnt hast, wenn man nicht gemerkt hätte, dass da was mit dem Gewicht von Buemis Auto nicht gestimmt hat. Was dann am Ende dazu geführt hat, dass man ihn disqualifizieren musste für das Samstagrennen.
Ja, zum zweiten Mal in dieser Saison.
Ja. Und das ist dann und
damit
natürlich
null Punkte. Und damit war eigentlich die Meisterschaft dann quasi entschieden. Ich glaube, 18 Punkte waren es, ne, vorher, vor dem Sonntagsrennen. Soweit ich weiß, waren es 18 Punkte, die Buemi dann Rückstand hatte auf die Grassi. Und dann war natürlich klar, es wird extrem schwierig. Buemi muss eigentlich gewinnen. Oder ja, theoretisch wäre es auch mit dem zweiten Platz und schnellster Runde oder nur mit einem zweiten Platz bei Ausfall die Grassi möglich gewesen. Aber ja, so war es halt extrem schwierig. Und zumal es dann nicht wirklich besser weiterging am Sonntag.
Ja.
Training können wir, glaube ich, fast überspringen. Ne? Da ist eigentlich so gut wie nichts passiert.
Sonntag.
Chris schreibt gerade im Chat, immer wenn man denkt, man geht ins Bett ohne, dass was passiert, kommt das. Das habe ich mir auch gedacht. Ich bin zwar nicht ins Bett gegangen, sondern auf eine Hochzeit und bin dann um 5 nach Hause gekommen und habe dann festgestellt, oh shit, breaking. Ja, und dann wurde dann nochmal um 5 in die Tasten gehauen.
Ja, das war schon, naja, keine Ahnung. Also ich hatte mich eigentlich dann auf eine ernstzunehmende Entscheidung am Sonntag gefreut. Denn da hätte man das ja alles tatsächlich richtig auf der Strecke ausmachen können. Und dann die Disqualifikation, die hat man dann tatsächlich für den Sonntag die komplette Vorfreude in dem Moment geraubt, weil es dann eigentlich, also es wäre jetzt tatsächlich schon sehr unwahrscheinlich gewesen, wenn der Buemi das noch gerissen hätte.
Ja, zumal dann halt ein weiterer Faktor dazu kam, nämlich das Pech bei der Lotterie. Es wird ja immer ausgelost, die Qualifying-Gruppen. Mhm. Und da hatte Buemi nun halt, nachdem am Samstag noch Buemi und die Grassi beide in der gleichen Gruppe waren, hat er dann den großen Nachteil, in der ersten Gruppe starten zu müssen, was jetzt wirklich sich in dieser Saison durch die veränderten Michelin-Reifen herausgestellt hat, dass Gruppe 1 halt wirklich große Nachteile hat. Also, dass einfach viel weniger Grip da ist, die Rundenzeiten deutlich langsamer sind und selbst ein Buemi bringt es dann halt oder hat es jetzt in diesem Fall am Sonntag nicht hingekriegt, in die Superpole einzuziehen. Hatte sowieso keine gute Runde, weil er sich in Kurve 1 mit stehenden Rädern da verbremst hat und da eigentlich schon alle Chancen irgendwie auf die Superpole hergegeben hat. Zusätzlich dann zu diesem rutschigen Untergrund. Also das war halt in meinen Augen der zweite große Fehler, der dann letztlich den Deckel drauf gemacht hat auf seine WM-Chancen.
Ja.
Naja, und dementsprechend dann wieder extrem schlechter Startplatz für ihn, während die Grassi das Risiko minimieren konnte, trotzdem in die Superpole gefahren ist und dann halt in den Top 5 gestartet ist.
Ja, zwar am Ende der Top 5, aber immerhin. Und Platz 5 oder Platz 13 ist natürlich ein Unterschied.
Aber wir hatten ja ein anderes spannendes Duell im Qualifying noch.
Ja.
In dem es ja auch um eine Menge ging eigentlich, nämlich um den dritten Gesamtplatz. Da war dann das große Duell zwischen Rosenqvist und Bird, die halt beide ultra schnell waren. Also Bird in der Gruppenphase einfach mega stark, hat da die Bestzeit in Asphalt gebrannt und Rosenqvist knapp geschlagen. Und dann in der Superpole hatte dann tatsächlich Rosenqvist die Nase vorn, weil sich Bird einen kleinen Fehler geleistet hat, wo er auch gesagt hat, er hätte sich sogar fast gedreht und hätte gedacht, er landet schlechter. Aber dann letztlich 1 Rosenqvist, 2. Startplatz an Bird. Und wir haben uns eigentlich gefreut auf ein Rennen, weil es war klar, wer von den beiden mit einem Punkt Abstand, wer von den beiden vor dem anderen finisht, also ins Ziel kommt, der ist Gesamtdritter. Mhm. Nun hat sich das im Rennen aber so ein bisschen relativiert, weil Bird nicht so richtig gut klar kam, weil, hat man jetzt auch nicht so richtig mitgekriegt, der relativ früh angeschlagen ist und dann einen leichten Schaden hatte am Auto und so nicht mehr voll pushen konnte, sondern sich halt aufs Verteidigen konzentrieren musste. War für Rosi ganz gut vorne, der sich ein bisschen absetzen konnte und dann eben ja eigentlich eher das ganze Rennen mit Werner rumschlagen musste, oder zumindest die ersten, weiß nicht, 30 Runden oder ein Großteil des Rennens.
Ja, bis Runde 29. Aber so weit springen wir mal noch nicht vor. Also ein paar Geschichten gab es ja schon. Also es gab ja auch Überholmanöver und solche Dinge, so ist es ja nicht. Und obwohl sogar der Start relativ glimpflich verlief, dann am Sonntag, also der Wern, wenn ich mich recht entsinne, hat gleich am Start Bird aufgeschnupft. Und der große Verlierer beim Start war dann Kollege Sarrazin, der sich, der berührt wurde, ich glaube von Abt und sich dumm gedreht hat und tatsächlich erst ganz am Ende des Feldes die Fahrt wieder aufnehmen konnte, weil er nicht umdrehen konnte, weil eben alles voller Autos war, vorne und hinten. Das ist natürlich dann blöd. Und dann gab es ja noch diese dumme Geschichte mit dem losen Teil an Buemis Auto. Das war ja dann, das hat ja irgendwie dann auch dem Ganzen nochmal das Sahnehäubchen aufgesetzt. Ich meine, der hatte auch so das krasseste Pechwochenende, dieses Wochenende, oder? Da kam ja wirklich alles zusammen, von Unfall über die Geschichte an der Box und den Stress hinterher und die Disqualifikation und jetzt dann noch die Sache mit dem losen Teil am Auto, für die er dann an die Box beordert wurde von der Rennleitung.
Ja, ganz, ganz ärgerlich, bitter. Natürlich kannst du das auch wieder irgendwo begründen durch den schlechten Startplatz. Sonst wäre er nicht da im Getümmel gestartet. Und wenn du besser dich qualifizierst, dann bist du halt weiter vorne. Aber es kam irgendwie, es hängt ja alles miteinander irgendwo zusammen.
Ja.
Letztlich war es so. Und ironischerweise ist dann halt gerade einer der beiden Andrettis, nämlich in diesem Fall Felix da Costa dann, ihm hinten reingerutscht, aber auch sehr leicht eigentlich. Also es war eigentlich nur dieses Ding, ich weiß nicht, wie man es nennt, was hinter dem Hinterreifen hängt, was verhindern soll auch, dass eben Autos aufsteigen, wenn sie dagegen fahren. Das hat halt da so rumgebamselt, gebimselt.
Ja, das ist der Fachausdruck, ja, genau. So.
Ja. Und es drohte eben am seidenen
Faden, genau. Ich glaube, er hat auch noch versucht, das abzuschütteln mit links, rechts.
Ja, ja, der ist ja zickzack gefahren.
Ja.
Hat irgendwie versucht, das loszuwerden, weil er schon wusste, oh shit, es könnte Ärger geben. Man muss es dazu sagen, dieses Teil ist ja eigentlich nicht gefährlich. Also das ist halt sehr leicht, innen drin hohl und hätte jetzt wahrscheinlich keinen großen Schaden angerichtet. Aber man will natürlich auch nicht drüber fahren. Und wenn du so ein Ding mit, was weiß ich, ich sag jetzt mal 150 oder sowas vor den Helm kriegst, ist wahrscheinlich auch nicht so schön.
Ja.
Deswegen hat sich die Rennleitung entschieden, wir zeigen ihm die orange-schwarze Flagge und holen ihn an die Box und zwingen ihn eben dieses Teil reparieren zu lassen. Und just in dem Moment, wo er dann den Befehl gekriegt hat, hier an die Box kommen vom Team über Funk und dann in die Box auch eingebogen ist, hat sich dieses Teil eben gelöst. Tja, das war halt sehr ärgerlich, weil er so langsam durch die Box fahren musste in 50 km/h, hat dann kurz in der Box angehalten. Die Mechaniker haben nichts gemacht, weil das Teil war ja weg. Und dann ist er wieder weitergefahren. Ich weiß gar nicht, ob er laut Reglement hätte anhalten müssen. Das weiß ich nicht. Mich hat's gewundert, dass er anhält, weil es ist ja, man hätte ihm ja auch funken können, kannst durchfahren, wir brauchen nichts abmachen. Keine Ahnung.
Ja, aber wahrscheinlich hätte er gemusst. Also so Tobi W. meint, er muss. Der Tobi, ist ja der Technik- und Reglement-Tobi, wenn der andere Tobi nicht da ist. Also gehen wir da mal von aus, dass er da halten musste. Und der Lollipop-Typ stand ja auch da. Ist ja nicht so, als hätte er ihn weitergewunken. Ne? Hätte ihn hätte ihn ja durchwinken können, wenn er das gedurft hätte. Also gehen wir mal davon aus, dass er auch tatsächlich halten musste. Genau, hier schwarz-orangene Flagge. Schwarz-orangene Flagge heißt, an die Box fahren und nicht durch die Boxengasse fahren. Danke, Tobi. Ja, so war das. Also es,
dann war es das.
War dann natürlich eigentlich das Ding tatsächlich gelaufen. Ja, ich meine, was hätte er jetzt da noch machen sollen? Da wäre jetzt wirklich einfach auch gar nichts mehr drin gewesen. Jedenfalls hat er sich dann laut in den Boxenfunk brüllend von seiner letzten Meisterschaftschance verabschiedet.
Ja, verständlich auch. Ja, es lief einfach, hast du Scheiße am Schuh.
Genau.
Tja. Und dann hat er 10 Sekunden Rückstand gehabt aufs ganze Feld, also auf Teamkollege Prost, der bis dahin letzter war, also lief richtig bei Edams und hat dann innerhalb von eigentlich wenigen Runden diesen Vorsprung schließen können, hat dann auch schnellste Runden gefahren. Ja, und dann hat er sich halt nach und nach bis Rennende immer so ein bisschen vorgekämpft, aber auch nicht so krass, wie man es erwartet hat. Also ich dachte, er kommt weiter nach vorne. Aber gerade Evans zum Beispiel hat halt wirklich gut dagegen gehalten und ist dann quasi mit ihm auch ein paar Positionen nach vorne gerutscht, aber ja, ging nicht so richtig, wie es sollte alles und es hätte ja auch alles eh nichts gebracht. Also dadurch, dass die Grassi eben deutlich weiter vorne war und Buemi hätte eigentlich gewinnen müssen, mal realistisch gesehen, ja, war natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich dann der Kampfgeist erloschen.
Ja, kein Wunder. Ich meine, da war jetzt auch wenn man sehr positiv denkt, sich da noch ernsthaft Chancen auszurechnen in dem Moment, das wäre wahrscheinlich auch, ja, das wäre dann schon tatsächlich auch naiv gewesen, glaube ich. Naja, gut. Ansonsten gab ein paar Überholmanöver, müssen wir jetzt nicht auf jedes drauf eingehen, glaube ich. Ein paar enge Momente, so mit Piquet und Di Grassi oder als dann gegen Ende des Rennens ja Engel, Duval, Evans da in der Schikane zu dritt sich bekämpft haben und ging ja alles noch gut aus, nichts weiter passiert. Bis dann kurz vor Schluss.
Oh, Engel.
Engel, ja.
Vielleicht können wir zu Engel noch ein paar Worte sagen.
Ja,
er hat nämlich auch ein eigentlich bemerkenswertes Rennen hinter sich.
Mario Engel.
Wenn man da nicht von viel von mitgekriegt hat.
Nee.
Ja, Mario, unser Mario. Der ist ja ganz weit hinten gestartet nach einem völlig vermurksten Qualifying und ist dann halt vorgefahren und lag dann plötzlich nach den Boxenstops, ich glaube, auf 5 oder 6. Ich glaube sogar 5. Da wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder irgendwer im Chat aufschreien.
Ich weiß es
auf jeden Fall in der Spitzengruppe, wo man überhaupt nicht mit gerechnet hat, hatte den Grund, dass er eine andere Taktik gefahren ist. Also er ist extrem früh zum Boxenstopp gekommen und hat danach halt wirklich dann freie Fahrt gehabt. Also konnte richtig Gas geben, musste keine Rücksicht nehmen auf irgendwen und konnte da sich eben einen guten, ja, ordentlich Zeit gut machen und ordentlich Plätze gut machen, während die anderen dann an der Box waren ein bisschen später. Vor dem Hintergrund, dass am Samstag ja ist diese, ich glaube, 2 Safety-Car-Phasen waren es, ne? Auf jeden Fall, dass in der Hoffnung, dass das Safety-Car rauskommt und er hinten raus dann Energie sparen kann. Nun ist diese Taktik leider nicht aufgegangen.
Nicht ganz.
Weil gab kein Safety-Car. Gab nur dann Full Course Yellow und das hat dann halt nicht viel gebracht, weil die Abstände ja gleich bleiben. So gesehen ist er dann halt in der zweiten Rennhälfte halt wieder sehr weit durchgereicht worden. Und im Gegensatz zu Dillmann, der dann, glaube ich, 10. geworden ist, ich muss gerade nochmal nachschauen.
Dillmann 10.
Genau, ein Punkt für Platz 10 ist Engel halt wirklich 18. richtig durchgereicht worden. Eigentlich der Letzte, der noch im Rennen war, ne?
Ich glaube ja.
Duval, jedenfalls
ist er von
34 18, Runden.
Er ist von 18 gestartet und auf 18 durchs Ziel gegangen. Ja. Stimmt, Duval hatte nur 34 Runden, Prost hatte 32 Runden.
Ja, also ist quasi letzter von denen, die ins Ziel gekommen sind.
Die rote Laterne.
Mit 37 Runden mit der vollen Distanz. Kein guter Saisonabschluss für ihn. Generell eine sehr durchwachsene Saison, wo er immer mal wieder aufgeblitzt ist, gerade im Qualifying teilweise, zum Beispiel in Mexiko. Gezeigt hat, er kann es eigentlich. Er kann auch viel aus dem Auto rausholen, aus dem Auto, was eigentlich nicht wirklich konkurrenzfähig war. Die ganze Saison über. Aber letztlich irgendwie die letzten Rennen waren halt relativ durchwachsen.
Da hatten ja manche auch nicht so die richtig geilen Rennen zuletzt. Vielleicht noch ganz kurz, Tobi W. war so freundlich und hat uns hier aus dem Reglement einen kleinen Ausschnitt in den Chat kopiert, nochmal zur Black Flag with an Orange Disc. Ich übersetze das mal frei, es geht eben darum, aufgrund mechanischer Probleme, im Fall mechanischer Probleme, die den Fahrer selbst oder andere Fahrer gefährden könnten, bedeutet diese Flagge, that he must stop at his pit on the next lap, also dass er an der Box halten muss in der nächsten Runde.
Mhm. Aber es nochmal ganz offiziell. Ist auch entscheidend.
Genau, also das ist nämlich auch entscheidend. Ich meine auch, wer hat es noch gesagt, innerhalb der nächsten 3 Runden hat, glaube ich, irgendein englischer Kommentator dann gesagt, ich weiß nicht,
ja,
ob
gut, möglich. Das ist ja die, genau, das ist ja die normale Regel, die Geschichte. Für Strafen gilt.
Genau.
Die Black Flag with Orange Disc ist ja keine Strafe in dem Sinne, sondern eben einfach eine Anweisung von der Rennleitung aus Sicherheitsgründen.
Genau.
Bei Strafen ist es so, du hast deine runden Zeit, das wie es dir eben den Kram passt, die Strafe abzusitzen. Hier ist es so, du musst wirklich in der nächsten Runde reinkommen.
Mhm. So ist es. So viel dazu. Dann haben wir jedenfalls ganz kurz vor Schluss, 2 Runden vor Schluss nochmal ein bisschen Aufruhr gehabt, als Duval irgendwie mit, ich glaube, Freins in Berührung gekommen ist und dann sein Auto auf der Strecke stehen lassen musste. Und zwar auch an eher ungünstiger Stelle, aber da hat man sich dann von der Rennleitung entschieden, hier nicht das Safety Car kurz vor Schluss nochmal rausholen, sondern es mit Gelb gut sein zu lassen. Hm. Und da hat dann der Kollege Wern seinen ersten Formel E E-Prix gewonnen.
Halleluja.
Guck mal an. Das war dann der eine von den 2 Jungs, die sich besonders gefreut haben in diesem Wochenende. Ich meine, ich hätte da was gehört von Der Tobi weiß das wieder auswendig. Hier schreibt es an Tobi W. Beim 31. Versuch hat das jetzt geschafft. Mhm. Er hat ja die Pole geholt in seinem allerersten Rennen 2014, aber gewonnen hat er bis jetzt noch nicht. Und da hat er sich jetzt natürlich gefreut, dass er vor Rosenqvist und Lopez dann den zweiten Montreal E-Prix gewinnen konnte.
Ja, Wern ist ja eigentlich einer der Evergreens, wenn man so will. Also er war zwar nicht von Anfang an dabei, wie jetzt ein Di Grassi zum Beispiel oder ein Heidfeld, aber ist ja im dritten Rennen dann eingestiegen in Punta dell'Este. Und hat quasi deswegen alle Rennen seitdem, insgesamt gab es ja 33, seitdem alle Rennen teilgenommen, stand x-mal auf dem Podium. Einer der erfolgreichsten Fahrer, insgesamt der fünft erfolgreichste, wenn man auf die Punkte guckt. In manchen Kategorien Superpole-Teilnahmen zum Beispiel führt er sogar. Und jetzt endlich ist der Knoten geplatzt und hat da hat er seinen ersten Sieg geholt und gleichzeitig eben auch den ersten für Tachita, für das einzige Kundenteam der Saison. Ja, ein guter Abschluss für dich. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auch mit Blick auf den Renault-Antriebsstrang. Da gab es ja auch immer mal wieder, oder es ist eigentlich schon ein bisschen her, ein paar Monate, Aussagen von Wern zum Beispiel, dass man da überlegt, vielleicht einen anderen Antriebsstrang zu beziehen, vielleicht von DS, weil Edams ja oder Renault nicht richtig hat testen lassen, das Kundenteam. Kann aber auch sein, dass das alles nur Gebärden waren und so ein bisschen mal hier sagen, so geht's nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Jedenfalls bin ich gehe mal eigentlich fast davon aus, dass die bei Renault bleiben. So waren auch der Tenor in den Aussagen nach dem Rennen. Vielen Dank an den tollen Partner Renault und so weiter. Nur bleibt abzuwarten, ob Renault tatsächlich nächstes Jahr noch den Übermotor hat in der Formel E, weil viele entwickeln weiter. Wir haben gesehen, auch Mahindra war extrem stark die Saison, Virgin war extrem stark. Abt war gut dabei und hat jetzt, wie wir gestern Abend in der Kurzmeldung berichtet haben, sich auch für ein quasi ähnliches bis identisches Konzept entschieden wie Renault. Also mit einem Gang zu fahren. Mhm. Das heißt, das Auto ist leichter. Ich denke, die werden dann ungefähr auf einem Gewichtslevel liegen, die beiden. Von der Leistung her denke ich auch ähnlich sein. Also ich glaube, dass jetzt Saison 4 wieder enger werden könnte.
Tja, ich bin gespannt.
Und dann werden wir sehen, wo Tachita landet, wenn die nicht mehr den Übermotor haben. Trotzdem insgesamt eine tolle Saison, wenn man bedenkt, dass es jetzt die erste war für das Team. Wenig Motorsporterfahrung. Natürlich haben wir erfahrene Leute wie Wern und Mark Preston als Teamchef. Ja. Das habe ich gerade parallel gelesen.
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Also Priestley gelesen, Priestley gesagt. Ja gut, passiert, macht nichts. Ja,
nee, und ja, schauen wir mal.
Und was man natürlich dabei jetzt nicht vergessen darf, wir schauen schon auf 4 und analysieren so viele Sachen, was man dabei nicht vergessen darf, ist natürlich, dass Lucas Di Grassi der Champion dieser Saison geworden ist. Das muss man ja natürlich jetzt auch offiziell nochmal erwähnen, natürlich weiß das jeder, aber trotzdem, schöne Laufbahn eigentlich auch, ne? Saison 1 als Gesamtdritter, Saison 2 als Gesamtzweiter, Saison 3 als Meister. Was kommt in Saison 4?
Ja,
weiß man nicht. Ja,
da bin ich sprachlos.
Ja, muss er irgendeine andere Kategorie gewinnen. Vielleicht kann er ja den Thron von Wern besteigen als aggressivster, nervigster Außenüberholer der Saison oder sowas. Gibt es bestimmt noch.
Ist er zu souverän.
Zu gediegen.
Ich glaube, dass Di Grassi auch in der nächsten Saison wieder um den Titel kämpfen wird. Es wird bestimmt wieder auf das Duell hinauslaufen am Ende. Es gibt einfach kaum Fahrer, die so stark sind wie Buemi und Di Grassi. Mhm. Buemi wird alle Rennen teilnehmen können nächstes Mal, wobei man da ja einhaken muss, was auch Di Grassi heute nochmal getwittert hat, dass am Ende ja 24 Punkte Unterschied waren und er, Di Grassi, in New York 22 nur geholt hat. Das heißt, hätte er jetzt in New York nicht teilgenommen an den beiden Rennen, so wie Buemi, wäre er trotzdem noch 2 Punkte vorne gewesen. Natürlich sind das dann ganz andere Voraussetzungen in Montreal. Aber wenn man es jetzt mal rein mathematisch betrachtet, wäre er auch so Meister geworden.
Genau.
Ja, ich denke mal, die beiden werden auch nächste Saison wieder ganz vorne dabei sein. Je nachdem, wie die Teams aufgestellt sind, sehen wir vielleicht auch einen Rosenqvist wirklich im Titelkampf mit.
Der ja jetzt Gesamtdritter geworden ist.
Ja, und die letzten Rennen, also spätestens seit Berlin war Mahindra ja wirklich eine absolute Macht und ein absolutes Top-Team. Mhm. Ich würde auch sagen, sogar noch vorab von der latest Performance jetzt. Also ich glaube, mit denen dürfen wir rechnen, wobei Mahindra immer so ein Ansatz fährt, immer ein Jahr Evolution, dann ein Jahr Revolution. Hm. Und Saison 3 war jetzt eine Revolution vom Ansatz her. Das heißt, für Saison 4 ist es eher eine Weiterentwicklung des Motors, wo man an den Feinheiten schraubt und so weiter. Aber trotzdem werden die da keinen Griff ins Klo haben. Also der aktuelle Antrieb funktioniert ja extrem gut. Und dementsprechend werden die jetzt noch ein bisschen tunen, noch ein bisschen verfeinern. Und dann glaube ich schon auch weiterhin ein Spitzenteam sein nächstes Jahr.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Gut Fahrer, nettes Team, sympathisch auch irgendwie.
Ja, mega konstant.
Ja, das kann ja gar nicht schief gehen.
Das wird schwer für, natürlich jetzt ab mit Audio-Unterstützung geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass Mahindra da ein großer Konkurrent werden wird nächstes Jahr.
Bin gespannt.
Noch mehr als dieses Jahr.
Zu sehr in der Zukunft, da kann ich mich jetzt noch gar nicht drauf konzentrieren. Jedenfalls geiler Abschluss eigentlich für Rosenqvist, als Rookie auf Platz 3 zu landen in der Gesamtwertung. Da kann man nicht meckern.
Absolut. Der Rookie der Saison. Was haben wir denn eigentlich? Vielleicht können wir gerade mal kurz einen Exkurs machen zu den, oder einen Diskurs zu den Rookies der Saison. Wen hatten wir denn eigentlich alles neu? Also wir hatten, schauen wir uns jetzt mal vor allem die Top 10 an. Da haben es zwei Fahrer in die Top 10 geschafft von den Neulingen, nämlich Rosenqvist ganz klar. Für mich überhaupt vielleicht sogar der Mann der Saison, wobei er hat auch ein paar kleine Fehler drin. Da muss ich mir nochmal im stillen Kämmerlein Gedanken machen und dann vielleicht auch nochmal einen Artikel dazu. Aber auf jeden Fall der Rookie der Saison. Und dann haben wir noch José María López, El Pechito, auf Gesamtrang 9 mit durchaus ganz guten Ergebnissen, nur wenig solide.
Ja,
also
und die Hälfte der Punkte von Rosenqvist, das ist schon auch beachtlich der Unterschied.
In eigentlich einem quasi gleich guten Auto.
Mhm.
Man, ja, auch er hat natürlich in New York nicht teilnehmen können, wo Rosenqvist 18 Punkte geholt hat immerhin. Aber es war halt so ein Auf und Ab bei ihm. Also er hat immer wieder gezeigt, er hat das Potenzial und ist dann mal in Paris zum Beispiel, ist er Zweiter geworden. Jetzt zum Abschluss nochmal auf Platz 3 aufs Podium in Montreal. Der ist schon gut und hat auch teilweise tatsächlich Bird geschlagen, was ja auch eine grandiose Leistung an sich ist. Mhm. Bird zählt auch zu den absoluten Topfahrern in der Serie. Aber er muss jetzt so ein bisschen die Konstanz kriegen. Das gilt generell für sein Racing, finde ich. Auch in der WEC hat man jetzt die Saison über einige Fehler gesehen. Unfälle in Silverstone beispielsweise. Der ist gut, der ist super gut, aber er braucht ein bisschen mehr Konzentration, hat man manchmal das Gefühl. Auch jetzt am Samstag in Montreal ist er ja auch in die Wand gecrashed, an der Stelle, wo das ganze Wochenende keiner verunfallt ist, weil ihm einfach das Heck ausgebrochen ist, also vermutlich ein bisschen zu viel auf dem Gas und dann war es das wieder. 0 Punkte statt irgendwie einem guten, vielleicht sogar Podiumsergebnis.
Ja, muss man noch lernen, aber gut, für eine erste Saison beachtliche Leistung.
Ansonsten, wen hatten wir noch von neuen Fahrern? Wir hatten natürlich die beiden Jaguar-Piloten. Mhm. Ein Hoch auf Evans. Finde ich einfach bemerkenswert stark, was der aus diesem Jaguar rausgeholt hat. Natürlich das Highlight in Mexiko mit 12 Punkten. Dafür den 4. Platz, nachdem die sich die beiden Mahindras da gegenseitig ausgenockt haben. Und dann weitere 4 Punkte-Ergebnisse jetzt zum Samstagsrennen nochmal 6 Punkte holt. Echt eine richtig starke Saison von ihm. Da geht einiges, glaube ich, noch in Zukunft. Carroll, haben wir oft genug drüber gesprochen. 5 Punkte am Ende der Saison ist ganz schön dürftig.
Mhm.
Ich bin gespannt, ob wir den wiedersehen nächstes Jahr.
Ich sag mal nix. Wenn ich so mutmaße, dann lege ich in der Regel daneben. Ich sag da auch mal gar nichts dazu.
Ich würde ja gerne Lynn oder Gasly nochmal sehen, die in New York beide so viel Furore gesorgt haben.
Ja, Gasly mit 6 und 12 Punkten in New York ist natürlich nicht schlecht. Ne? Wenn wir kurz mal vorbeikommen, ja, das war sowieso überhaupt beachtlich. Also ich meine, wer macht sowas schon? Das ist schon speziell.
Ja, war cool. Ansonsten, ja. Dillmann finde ich ganz ordentlich.
Ja.
Ist ja erst in, ich glaube, Paris war es, ne? Ja, Paris reingekommen. Dann gleich Platz 8 geholt und dann jetzt nochmal Platz 7 in New York. Nochmal 2 Punkte Ergebnisse jetzt in Montreal. Also nicht spektakulär, aber doch ganz solide eigentlich. Ganz gut gefahren. Während es bei Engel eher auf und ab war, hat er dann, seitdem er drin war, eigentlich relativ konstant delivered. Wie man so schön auf Neudeutsch sagt.
Sehr neu Hochdeutsch.
Also für mich auch einer, den man durchaus nächstes Jahr sehen könnte weiterhin. Und sonst die anderen Neulinge, die waren alles nur so One-Offs, wie zum Beispiel jetzt Gutierrez oder Marching Wah. Oder Conway.
Ja. Martin Wall ist halt auch so 0 Punkte, 0 Punkte, 0 Punkte und dann, ja komm, holen wir einen anderen. Ja, reicht.
Vorbei, nix.
Ja, reicht jetzt. Du kannst in ein Rennen kommen, aber nicht mal mit dem Auto fahren.
Vielleicht fährt er ja wieder einen Hongkong, wer weiß.
Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht.
Das ist ja eh spannend zu sehen, was Tachita macht jetzt. Ob die Sarrazin verlängern? Ich könnte es mir fast vorstellen, nachdem da jetzt wirklich irgendwie die letzten Rennen ja richtig stark war.
Ja.
Ist halt alt, ohne ihm da zu nahe zu treten. Und ist kein spektakulärer Fahrer, aber hat ja immerhin jetzt in den letzten 4 Rennen 2 Podien geholt, was sonst kein anderer Tachita-Fahrer neben Wern geschafft hat. Mhm. Also kein Gutierrez, kein Machinqua. Kann man machen, vor allem als Ergänzungsfahrer, als zweiten Fahrer hinter Wern. Ich glaube, Wern ist da ganz klar gesetzt. Nicht nur, weil er Anteilseigner ist bei Tachita, sondern weil er einfach ein Top-Fahrer ist und sich da auch durchsetzen wird im Duell. Da bin ich mir sicher.
Ja, den sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gefährdet.
Nö.
Ja, aber das ist ja alles Stoff für die Pause. Wir haben jetzt ja bis Dezember Zeit, das sind keine Rennen, ein bisschen testen im Oktober, da wird es vielleicht nochmal interessant, wie die Autos so sind. Aber ansonsten haben wir jetzt ja viel, viel Zeit, über solche Sachen zu sprechen. Wer geht wohin und welche Farben sind auf dem Audi und lauter so hochspannendes Zeug. Wird richtig gut, das sag ich dir. Aber
richtig schön Silly E-Pod.
Ja, Silly E-Pod, das gute Formel E Kasperl Theater.
Chris glaubt, Sarrazin hört auf. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Warum ja, was? Er? Ja, eben. Also,
natürlich ist er alt, klar. Aber.
Er sagt das nicht immer so. Der ist zwar älter als ich, aber auch nicht so viel. Ja. Das heißt hier.
Für alt. Einen Rennfahrer im Vergleich zu. Pierre Gasly zum Beispiel.
Ja gut, der ist ja auch gerade den Windeln entstiegen, der Gasly. Ja, ich meine, der ist, was ist der Baujahr, 96? Das ist ja, dass du überhaupt schon Auto fahren darf, ne? Na gut. Ja, weiß nicht. Muss man gucken dann. Wie sieht's aus, Timo? Vielleicht ganz kurz einmal so über die Saison.
Wir sind ja schon mit den beiden Rennen, ne?
Ja, wir sind eigentlich schon durch. So mit 3 Sätzen Saison dreimal so zusammengefasst. Von Timo von Pape.
Da stellst du mich aber vor eine Herausforderung jetzt hier so aus dem Stegreif.
Ja, wie fandest du es? Also ich kann ja jetzt eigentlich...
Wie fand ich es? Ja, das kann man vielleicht... Wie fand ich es? Es war wieder eine wirklich gute Saison. Es gab viele tolle Rennen. Ich müsste jetzt mal wirklich durchgehen, wie die Rennen so waren. Also wir haben Mexiko als echtes Highlight-Rennen auf jeden Fall in Erinnerung. Wir haben, lass mal gerade gucken, Monaco war spannend mit dem Zweikampf Buemi und Di Grassi bis auf die Ziellinie. Wir hatten natürlich 2 tolle Rennen in Berlin, sage ich mal jetzt vom gesamten Event her, wo ja auch jetzt viele aus dem Chat und viele Hörer auch live vor Ort waren. Da war natürlich ein besonderes Ereignis und Erlebnis diese beiden Tage bei bestem Wetter. Wir hatten, finde ich, gute Rennen in New York und wir hatten einen spektakulären Samstag in Montreal, der an Emotionen eigentlich nicht mehr zu toppen ist, mit diesem ganzen Hickhack hin und her und verbalen Angriffen von Buemi dann danach. Also es gab ein paar echte Highlights, es gab viele gute Rennen. Ich überlege gerade, ob es so ein richtig langweiliges Rennen gab. Das hatten wir ja eigentlich in der Formel E noch nie. Oder fast.
Also richtig, also so Formel 1 langweilig hatten wir noch nicht.
Ich sag mal, Tempelhof ist immer mal gut für ein langweiliges Rennen eigentlich in Saison 1. Aber jetzt in dieser Saison, ja, ging so. Also das Samstagrennen, glaube ich, das fand ich ein bisschen, war es das Samstag oder Sonntagrennen? Ich glaube, das Samstagsrennen fand ich ein bisschen langweilig in Berlin. Aber insgesamt weiterhin irgendwie eine tolle Saison. Wir haben ja, obwohl Buemi ja eigentlich gerade die erste Saisonhälfte dominiert hat wie nix, der hat ja von den ersten 5 Rennen waren es, ne? Ne, 6 Rennen, also bis Paris hat er ja 5 Rennen gewonnen. Nur Mexiko nicht, wo er ja seinen Dreher da hatte. Da sah halt schon, es war ein bisschen in der Hinsicht langweilig, dass er halt schon der Mann war, der alles gewonnen hat und für die anderen gab es eigentlich auch keine wirkliche Chance, mal was zu reißen. Buemi, Di Grassi hat gut mitgehalten, was man ihm wieder mal zugute halten muss, dass er halt echt ein konstanter erfolgreicher Fahrer ist, der dann über die ganze Distanz halt dann die nötigen Punkte holt für den Titel. Auch mit 2-6 Siegen in der Saison. Das war so das Einzige, was man eigentlich der Saison, glaube ich, ankreiden kann, dass Buemi in der ersten Hälfte zu dominant war. Aber ich meine, wie willst du das vorwerfen? den anderen neuen Teams. Sonst kannst du das keinem vorwerfen.
Ja, stimmt. Das kannst du eigentlich überhaupt keinem vorwerfen. Das ist halt irgendwie auch typisch Motorsport. Ne? Das ist jetzt kein typisches Formel-E-Phänomen, sondern man hat halt häufig jemanden, der einfach deutlich stärker ist als die anderen. Und ja, bei so einer Sportart, da zeigt sich das einfach deutlicher als bei anderen. Keine Ahnung, es ist halt ist zumindest mein Empfinden, weiß nicht.
Ja, man muss das ja auch in Relation setzen, dass ist ja trotzdem, du hast jetzt kein Mercedes-Team wie in der Formel 1, das dann irgendwie 3 Jahre nur vorweg fährt, sondern es liegt ja wirklich an diesem einen Fahrer, wie er ja auch wenig bescheiden vor dem Rennen gesagt hat, ja, hier, es gibt hier 4 Fahrer oder wenn man mal Martin Guo und Egutti dazu zählt, sogar 6 Fahrer in der Saison, die mit Renault-Motor gefahren sind und bis jetzt zum letzten Rennen war er der Einzige, der da gewonnen hat und zwar gleich 6-mal. Also er ist halt auch ein absoluter Ausnahmekönner und so übermächtig war der Renault wahrscheinlich dann doch nicht.
Ja, das spielt natürlich alles miteinander. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, um hier mal mitzulesen, was die Herren im Chat so gut finden. Also,
da muss ich auch mal wieder reingucken.
Man ist sich relativ einig, New York war etwas enttäuschend, Paris war unspannend, Marrakesch war grausig. Keine Fans, keine Spannung. Das ist so
ja, der Tenor. Ja, insgesamt war Marrakesch ein ganz kein tolles Event. So.
Ja, da muss ich
aber überhaupt keine Fans eigentlich gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das haben wir ja auch thematisiert, als wir drüber sprachen. Da war einfach niemand. Ich weiß es nicht. Also man hat einfach auch, wenn man an der Strecke mal jenseits des Asphalts geschaut hat, da war einfach nichts los. So richtig gar nichts. Und
das Rennen an sich, oh, ging so.
Da kann ich mich jetzt so genau nicht dran erinnern. Ich kann mich aber dran erinnern, dass ich, da gebe ich auch dem Chris im Chat recht, dass New York jetzt mich nicht besonders begeistert hat. Also ich fand auch diese Überbetonung von wow, die super Kulisse, fand ich auch ein bisschen.
Mir das war haben wir schon mal diskutiert.
Das haben wir schon diskutiert. Mir war das wirklich too much. Und ich habe jetzt den Mehrwert von New York nicht so gesehen. Aber das kann sich ja noch entwickeln. Keine Ahnung. Mein Gott, so richtig wichtig.
Also ich fand New York insgesamt eigentlich ganz cool, muss ich gestehen. Aber gut, so hat jeder seine Meinung.
Genau. Es gibt ja immer 2, meine und die falsche.
Das ist auch dein Lieblingsspruch, ne?
Ich habe so ein paar Lieblingssprüche, das stimmt.
Aber Prost hier. Ich scanne auch mal gerade so ein bisschen durch den Chat hier. Es geht um Prost unter anderem. Über seine Saisonleistung. Ja, also er war jetzt, so schlecht war er nicht.
Nö, aber
in der ersten Saisonhälfte, er lag eigentlich, die meiste Zeit in der Saison lag er auf Gesamtrang 3. Was ein Daniel Abt zum Beispiel nicht fertig gebracht hat. Ja, der natürlich auch viel Pech hatte, aber Prost war meiner Meinung nach nicht schlecht. Er war jetzt in Montreal, war er völlig off the pace. Da lief auch vieles eben nicht so wirklich zusammen. Und wir sind uns auch alle einig, dass Prost keineswegs irgendwie Buemi das Wasser reichen kann. Aber er ist halt der einzige Fahrer die Saison, der jedes Rennen Punkte geholt hat. Auch das sollte man mal festhalten.
Ja, das ist so quasi so der Rubens Barrichello der Formel E. Nur nicht so alt.
Ja,
guck nicht mal, so brasilianisch. Ich mit einer Formel 1 Metapher. Ist das toll? Wo wir gerade noch mal kurz bei Montreal waren, ist mir ja noch eine Kleinigkeit aufgefallen an der Strecke. Da hing nämlich ein großes Banner über der Strecke, ja, auf dem man Mercedes und Porsche in der Formel E willkommen geheißen hat. Hast du es gesehen?
Bienvenue and welcome.
Ja genau, Mercedes und Porsche. Da freut man sich auch wirklich schon drauf.
Ja, das ist eigentlich ein guter Abschluss nochmal zum Thema. Was für eine krasse Woche das war vor Montreal. Seitdem haben wir ja nicht mehr geschnackt.
Ja, erzähl doch mal noch schnell. Die
Kurzfassung. Montagabend ist der große, die große Bombe geplatzt in der Formel E, nämlich Mercedes. Und das ist das Erstaunliche, sind vorher keine Infos in irgendeiner Weise an uns nach außen oder an die Öffentlichkeit geraten. Mercedes kommt in die Formel E mit Werksteam zur 6. Saison. Und kam für mich, ehrlich gesagt, wirklich überraschend. Normal wissen wir ja, hören wir immer ein bisschen was vorher schon und dann könnte was kommen und hier und da. Und das war wirklich wie ein Faustschlag ins Gesicht, aber ein wunderbar angenehmer Faustschlag,
ja.
Weil wir eigentlich damit gerechnet hatten, dass die sich erst bis Oktober entscheiden. Nun, wie manche Medien spekulieren, erwarten wir nochmal ein Statement bis Oktober, ob man jetzt vielleicht tatsächlich zur fünften Saison auch schon als Kundenteam einsteigt in irgendeiner Form. Da erwarte ich mir auch jetzt in den nächsten Tagen nochmal ein paar Infos, für den Hintergrund zumindest schon mal. Und dann kam der nächste Kracher am, ich glaube, Freitag war es, ne? Freitag früh kam die Bestätigung, wir haben es Donnerstag sozusagen, geleakt, also wir haben es in die Formel-E-Community reingetragen. Ein paar andere hatten es schon berichtet, ein paar große deutsche Automotive-Medien, dass eben Porsche auch kommt. Und dann kam am Freitagmorgen in aller Früh, als ich beim Frühstück saß, um, wann war das dann, 7:30, 8 oder so, kam dann irgendwie tatsächlich die Bestätigung, dass Porsche auch kommt. Und einfach nur krass. Also wir haben es ja jetzt nicht nur, was die Klickzahlen und so angeht, sondern auch, was da in der Community, auf Facebook und so weiter los war, der absolute Hammer. Das ist meiner Meinung nach, ich habe es getwittert auch die Woche, diese Woche hat, glaube ich, den Motorsport wirklich langfristig verändert.
Ja.
Die Entscheidung von Mercedes gegen DTM für Formel E und die Entscheidung von Porsche gegen WEC und für Formel E, einfach so eine Signalwirkung, und gerade Mercedes hat halt einfach so ein Gewicht, dass das, glaube ich, so weltweit jetzt die Bestätigung war, endgültig, Formel E hat es geschafft, Formel E ist ernst zu nehmen und Formel E ist die Serie der Zukunft. Und das ist, glaube ich, für uns alle hier, die Formel E ja so lange schon verfolgen, die Fans im Chat genauso, das sind ja die Hardcore-Fans zum größten Teil, die wirklich von Anfang an auch schon dabei sind. Das ist einfach, das war so eine geile Woche, die so viel für die Formel E gebracht hat, gleichzeitig aber auch so viel, ich sag jetzt mal übertrieben, Leid und Verzweiflung über den Rest der Motorsportwelt gebracht hat, weil ist natürlich schon scheiße, wenn du großer DTM-Fan bist, sag ich mal, und da dein Leben lang hingehst zu den Rennen und dann plötzlich kommt da halt so ein neuer, aufbegehrender Jüngling und alle hauen dir ab. War schon krass. Ich glaube, dass wir in 20 Jahren oder in 30 Jahren irgendwann uns erinnern werden an diese Woche.
2017. Auch wenn es jetzt
nur zwei Einstiege waren, aber mit so einer krassen Signalwirkung über die ganze Motorsportbranche hinaus, dass das endgültig jetzt der Durchbruch war für die Formel E.
Das unterschreibe ich. Vielleicht noch eine andere Sache, auf die ja viele Fans auch schon warten, was ich jetzt auch gerade hier im Chat lese, hat der Peter gerade geschrieben, groß angekündigt, Roborace. Passiert da mal noch irgendwas? Jetzt ist leider der Roborace Steffen diese Woche nicht an Bord und der Tobi ist nicht da und ich habe es tatsächlich die letzten Wochen auch überhaupt nicht verfolgt. Mir ist aber auch nicht aufgefallen, dass irgendwas Handfestes Neues rumgekommen wäre beim Thema Roborace, oder?
Nee, ist auch nicht. Die haben ja wieder den Deathboard auf die Strecke geschickt. Da ging also nicht wirklich was voran jetzt eigentlich seit Paris, glaube ich. Also selbst in Berlin hatten sie es ja eigentlich geplant. Da war kein Robocar auf der Strecke. Die machen halt noch ein bisschen weiter mit dem Deathboard, um da wirklich zu entwickeln. Und es gibt ja auch keine klaren Aussagen und verlässlichen Aussagen, wann da wirklich das erste Roborace zu sehen sein wird. Es gibt Ziele, wann Roborace jetzt wirklich mal starten soll. Die Rede ist teilweise von 2019 sogar erst. Vielleicht sehen wir ja nächstes Jahr auch schon ein bisschen was. Ich glaube, dass die schon, also wir wissen, dass die mit vielen großen Unternehmen und auch Automobilherstellern im Gespräch sind, deren Namen wir leider nicht nennen dürfen. Aber ich glaube, da wird sich schon was tun. In welcher Form auch immer werden wir garantiert in der vierten Saison schon irgendwelche Roboter gegeneinander fahren sehen. Da würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen.
Ich bin gespannt. Dein Wort in das Renngottes Ohr. So, Häschen, ich würde sagen, wir machen mal noch einen kurzen Abstecher Richtung Fakt der Woche, ne? Wir quatschen jetzt schon immer eine Stunde und ich habe noch keinen Tobi gehört. Ich vermisse das so ein bisschen.
Ach ja.
Und ich lasse mich jetzt hier auch überraschen. Ich habe noch nicht reingehört, was er uns hier hinterlassen hat. Ich habe einfach jetzt das Pfeil genommen mit dem naheliegendsten Datum im Namen. Und das spielen wir jetzt mal ab und dann gucken wir mal, was er zu erzählen hat.
Haltet euch fest.
Der Formel E Fakt der Woche.
Hallo nochmal von Tobi aus dem Urlaub. Ja, ich habe das Rennen in Montreal natürlich noch nicht gesehen, weil ich das Ganze vorab aufgezeichnet habe. Deswegen hier ein Fakt der Woche zum Formel E Geburtstag. Die hat nämlich Geburtstag am 1. August. Da wurde die Serie nämlich 2012 offiziell als FIA-Serie vorgestellt und das ist 5 Jahre her. Meine Güte, sind wir alt geworden.
Happy wenn Birthday, Tobi das sagt, Formel E. Wenn Tobi das sagt, klingt das so geil.
Genau.
Ich mache ihm übrigens gerade mal ein Bildschirmfoto, weil hier im Chat kommen gerade diverse Liebesbekundungen mit Herzchen und so weiter.
Oh, schau.
Und Sprüche wie, da ging noch nicht mal Tobi zur Schule.
Sagt der alte Tobi im Chat. Ja, schön. Ne, ich finde das ja, super.
Die Serie ist tatsächlich älter, als man denkt, ne?
Ja. Erstaunlich.
Natürlich, das erste Rennen gab es erst am 13. September 2014, aber ungefähr ein Jahr vorher habe ich mich zum ersten Mal mit dem Thema befasst, also so gegen Ende 2013 und habe dann über die, also da gab es das Thema auch schon ein paar Monate, wie wir jetzt eben erfahren haben, aber da habe ich mich damals so über die Weihnachtsferien sozusagen mal so richtig knietief rein und mich mit der Materie auseinandergesetzt und dann quasi ein halbes Jahr später, dann sind wir ja gestartet mit der e-formel.de. Aber sie ist schon deutlich älter.
Ja, gut, das kann natürlich auch nicht komplett aus dem Nichts entstehen, da ist schon ein bisschen Vorarbeit nötig, aber dafür, dass es tatsächlich irgendwie ein Jahr war zwischen lass uns das mal machen und wir machen das jetzt, das ist eigentlich schon eine beachtlich kurze Zeit nach meinem Geschmack.
Hm. Und man sieht ja auch an Electric GT und so, wie lange sowas alles dauert, bis man dann wirklich mal, mir fehlt immer das deutsche Wort dafür, get to grip, also bis man wirklich in Fahrt kommt sozusagen.
Ja. Bis man die PS auf die Straße bringt.
Exactamente.
Ja, krass, krass, krass. Pass auf.
Ach ja, Lukas, guter Hinweis, Lukas war auch dabei, Lukas Di Grassi damals schon. Also nicht jetzt bei der Vorstellung, bei der offiziellen, glaube ich, oder vielleicht war er da sogar auch dabei, aber. Er
hatte schon ganz früh die Finger da drin.
Zumindest wenig später war ja quasi der, oder Trulli war, glaube ich, sogar der erste Testfahrer, aber dann kam direkt Lukas und hat von vornherein eben mitgeholfen, mit seinem Feedback das Auto zu entwickeln, von Anfang an dabei und ja, irgendwie auch schön, dass sich jetzt so nach dann tatsächlich jetzt schon 5 Jahren dieser Kreis schließt von Projektbeginn. Und er jetzt da den ersten Meistertitel holt.
Mhm. Apropos Meistertitel, wir haben ja auch noch eine kleine Ankündigung jetzt gegen Schluss dieser für diese Saison letzten Live-Episode. Der Meister des Formel E-Tippspiels ist niemand anderer als der Tobi W., der hier auch ganz vorne mit dabei bei jeder Live-Sendung und immer im Chat mit dabei ist, uns mit Informationen versorgt, den wir auch in Berlin getroffen und kennen und lieben und schätzen gelernt haben. Allerherzlichsten Glückwunsch an dieser Stelle zum hervorragenden Kick-Tipp-Sieg mit, was hat er hier, Punkte, 283 Punkte vor dem Willi mit auch 283 Punkten.
Die sind beide Erste.
Und interessanterweise, die sind tatsächlich nicht nur Erster und Zweiter. Der Willi, gratuliere ich jetzt hier auch gleich mal. Das ist auch der Willi, der auch in Berlin war, ne?
Ja, ja.
Ja, guck mal. Der hier auch mit im Chat ist, der hier auch mit live dabei ist, den wir auch in Berlin kennen, lieben und schätzen gelernt haben. Auch an dem Willi noch einen ganz herzlichen Glückwunsch.
Ist Willi im Chat heute?
Jeweils 283 Punkten. Der war zumindest vorhin mal da. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist. Ist er.
Jetzt.
Der ist noch da.
Der ist noch da. Krass. Punktgleich.
Punktgleich.
Und auch mit der gleichen Anzahl Siege. Also es werden immer die Tagessiege ausgewiesen. Also es war in unserer Formel E Tippliga war es ausgeglichener als in der echten Formel E. 3-3 Tagessiege. Und dann folgt Mannrad. Wer auch immer Mannrad ist.
Ja,
ist Mannrad im Chat?
Kenne ich nicht.
Wir wissen es nicht. Und dann geht das immer so weiter. Also zwei erste Plätze, das ist doch...
Top. Genau, das ist doch richtig fein. Und dann kommt das Hold on You und dann kommt der SDE Formelant hier, der Timo auf Platz 5. Dann
der Jean-Eric Wern sozusagen.
Der Jean-Eric Wern der e-formel.de und dann kommt erstmal lange nichts, dann kommt auf 10 der Pogo Preuße, der Chris. Und dann kommt der Tobi tippt ganz weit abgeschlagen auf 15 und noch weiter abgeschlagen dahinter ich auf 16. Aber immerhin von 27 Leuten. Ich habe auch quasi gar nicht
getippt. Du hast ja auch nur Nullnummern da.
Ja, ich habe auch fast nicht mehr getippt am Ende, weil ich dann immer gedacht habe, ja, ich mache das nachher. Und dann habe ich gedacht, ja toll, jetzt ist es zu spät, das kann ich auch lassen. Da bin ich ja dann konsequent, wenn ich den Anfang vom Rennwochenende nicht getippt habe, dann habe ich es auch konsequent einfach gar nicht getippt.
was ich gerade sehe, und an dieser Stelle vielleicht mal einen Gruß an unseren guten alten Freund Erich. Der hat nämlich am Wochenende getippt und der hat auch mal wieder was retweetet. Ja, fragt euch vielleicht, was mit Erich ist, weil der ja schon länger nichts mehr geschrieben hat. Ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber er hat gesundheitlich ein paar Probleme gehabt und ist offensichtlich wieder gut auf dem Weg der Besserung. Und an dieser Stelle einfach mal Grüße und vielen Dank für die Unterstützung auch immer und so. Und schön mal wieder was von dir zu hören.
Und alles Gute von hier. Lass mal was hören.
Ja, ansonsten, wen haben wir noch im Tippspiel hier, wer jetzt gerade im Chat ist? Schreibt doch mal, wer ist denn gerade von den Platz 9 für mich? Simon, genau. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Auch Top 10. 2 Punkte gehen an Simon.
Gut, gut.
Willi ist auch noch da, tatsächlich.
Ja, siehst du, hab doch gesagt.
Ja. Ja, ich denke mal, wir werden das nächste Saison wieder aufziehen, ne? Dieses Tippspiel. Ich habe das zwar jetzt die letzten Rennen ein bisschen schleifen lassen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich bin da immer zu faul.
In diesem ganzen Rennstress am Wochenende vergesse ich das dann.
Ja, man muss sich da ja auch richtig Gedanken machen. Und wenn man sich dann richtig Gedanken macht und Mühe gibt, dann ist man auch einfach so super verärgert, wenn das dann nicht hinhaut. Also mich frustriert das dann ja eher. Ne? Vielleicht lasse ich es bleiben. Aber wenn das dann da ist, dann will ich auch mitmachen. Ich bin da immer hin und her gerissen.
Wie wäre es denn? Ich würde sagen, wir machen mal nochmal eine Kurzmeldung dazu, um unsere Gewinner zu ehren. Die Plätze 1 bis 3. Also schickt uns doch einfach mal irgendwie über WhatsApp einfach ein Bild zu, wie ihr... na gut, den Pokal hochhalte, das gibt ja keinen. Vielleicht habt ihr einen Pokal vom Kartfahren noch, den ihr dann in den Himmel reckt und schickt uns das einfach mal als Tweet oder wie auch immer. Tweet ist vielleicht sogar noch besser, weil das können wir direkt einbauen. Und dann lösen wir das Ganze nochmal auf und dann werdet ihr endgültig berühmt.
Endlich? Wenn ihr nicht ohnehin schon berühmt seid. Aber so berühmt, dass ich das wüsste, seid ihr nicht.
Danke auch nochmal an Ricardo, der ja die Idee zu dieser Tippspielrunde hatte. Ich gucke gerade, wie der abgeschlossen hat und ob der hier irgendwo namentlich aufgeführt ist.
Ist nicht der Ricardo, ist das der gleiche wie der Salt on You oder ist das jemand anders? Ich weiß das immer nicht.
Stimmt, ja.
Das ist doch der, oder? Das ist ja dann Platz 4 quasi.
Auch stark.
Ja, noch besser als
du. Da ist auch gar nicht so viel zwischen. Ja, also, toll, danke fürs Mitspielen. Ich meine, hat zwar keiner was vor, aber hat Spaß gemacht.
Da geht's
und werden
ja
wir nächste Saison wieder voll durchstarten und dann auch mit Hongkong, Marrakesch und all diesen neuen tollen Städten, die jetzt im neuen Jahr dazukommen.
Ach, das wird schön. Jetzt ist diese Saison, wo wir zwischendurch haben wir dann immer gedacht, ja, wann ist das nächste Rennen endlich? Jetzt ist die ganze Saison schon wieder vorbei. Das ist auch wieder immer irgendwie traurig.
Ja, irgendwie schon.
Naja, aber gut, uns wird die Zeit schon nicht lang. Und bevor wir jetzt,
wird wehmütig ein bisschen jetzt, aber...
Ja, bevor wir jetzt das Weinen anfangen, machen wir Feierabend, Timo, oder? Was meinst du?
Ja, ich würde sagen, ist auch fast eine Punktlandung. Wir haben gesagt, wir machen von 8:30 bis 9:00 und
ja, das ist
ja gleich.
8:55. Jetzt machen wir noch schön eine Verabschiedung und also an alle Live-Zuhörer und vor allem... Die Herren hier im Chat, ganz herzlichen Dank fürs immer dabei sein, fürs Mitmachen, fürs Vollchatten, fürs Tweeten. Das ist wirklich super, was ihr da macht. Und da sind wir sehr dankbar und freuen uns sehr, dass ihr immer dabei seid und hoffen, dass ihr das auch bleibt. Und ansonsten finde ich, war es...
Bleibt uns gewogen.
Genau, bleibt
Jochen
uns gewogen.
Busse immer aber gesagt hat, bei 7 Tage, 7 Köpfe.
Genau, also es war eine...
Ein Gott der komödiantischen... Ja, red ruhig weiter.
Ja.
Da komme ich nie mehr raus.
Nee, du bist durch, Ärger. Da geht gar nichts mehr jetzt. Ja, genau, herzlichen Dank. Ich finde, es war eine super Saison und ich glaube auch zwischen... den Saisons wird uns jetzt die Zeit nicht zu lang. Timo hat ja schon angekündigt, es gibt ja einiges noch aufzuarbeiten und aufzudröseln und wir werden uns dann irgendwie Einzelheiten in den nächsten Wochen nochmal angucken können. Und Timo, was mir gerade einfällt, du wolltest noch ganz kurz was zu den Einschaltquoten sagen, weil das doch immer irgendwie, ne?
Ach, stimmt.
Das wollen wir jetzt nicht.
Lassen wir jetzt weg.
Ja, lassen wir jetzt weg.
So schönen, das kommt dann in ausführlicher Form als Artikel.
Wir müssen ja sowieso eigentlich am Sonntag schon wieder eine Folge machen und heute ist Donnerstag. Da wollen wir uns jetzt den Stoff nicht selber wegnehmen. Ne? Gucken wir mal, was passiert. Vielleicht passiert auch nichts. Wir können auch mal über eine Sommerpause nachdenken. Mal gucken. Ja. Die Community mal fragen, ob die klarkommen.
Genau. Ich glaube eher nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, auch an dich mal ganz ein riesen fettes Dankeschön. Deine erste Saison ist jetzt ja auch rum.
Yeah.
Im Team und in der Formel E und so weiter und so fort. Ein riesen Applaus vom stellvertretend für alle E-Formel-Nutzer, dass du hier jede Woche dich da echt nach den Sendungen, die ja schon lang genug sind eigentlich, da noch hinsetzt und dieses Zeug alles zusammenschnippelst und mit einer Leidenschaft und hier tosender Applaus im Chat. Yeah. Also zumindest in schriftlicher Form.
Ja, schriftlicher Applaus.
Also geil, sogar hier, besten Dank, echt starke Arbeit und ja, wir gerne. Freuen uns alle drauf, dass es dann weitergeht. Und in der Zwischenzeit gibt es natürlich auch den Clean Electric, nehme ich an.
Ja, den gibt es ja natürlich auch nach wie vor. Also wir planen auch da ein kleines Sommerpäuschen, aber auch nicht so richtig. Lass mal eine Woche oder zwei irgendwie ausfallen. Und ich glaube, mehr werden wir hier auch nicht ausfallen lassen, denn am Ende können wir es ja auch alle nicht lassen, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Wir machen das ja gerne und gibt wenig Arbeit, die noch mehr Spaß macht als das Ding hier. Und deswegen wird es da auch keine großen Pausen geben und wir hören natürlich auch so bald nicht auf damit. Aber so vielen Dank für euren Zuspruch. Das bedeutet mir viel, dass es gut ankommt und nicht nur wir hier hinter Mikro Spaß haben, sondern auch, dass draußen gut ankommt. Das finde ich natürlich auch sehr schönes Erlebnis eigentlich jedes Mal. Das macht schon Spaß.
Friede, Freude, Eierkuchen. Wir beschließen die Saison, sagen Danke und das letzte Wort gehört dir.
Ja, ich sage auch Danke an Timo, an den Chat, an die Live-Zuhörer und an alle, die irgendwie hier mitmachen und zuhören. Vielen Dank für eine wunderbare Saison. Wir hören uns schon ganz bald wieder und jetzt machen wir Musik und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.